HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Das ist bei weitem die schlimmste Katastrophe, die ich je miterlebt habe. Die Menschen hier haben alle schwere Verbrennungen.
Grundsätzlich gehen die Feuerwehren davon aus, dass Waldbrände künftig mehr werden. Vorbereitung auf Klimawandel ist auch bei den Feuerwehren Thema und dazu gehört auch die bessere Vorbereitung auf Waldbrände.
Wir haben es nicht geschafft, aus dem Ort rauszukommen. Da sind wir nur runter bis zum Kreisverkehr und haben von dort zugesehen, wie unsere Häuser abgebrannt sind.
Alles klar, wir schicken in die Feuerwehr, ja?
Typische Einsätze, die wir erwarten, wie man es hier sieht, sind Mülltonnenbrände.
Wir mögen das Feuerwerk sehr gerne, aber wir haben auch einen Hund.
Was auch passieren kann, dass wir Feuer auf Balkonen bekommen, weil sich eine Silvesterrakete verirrt hat.
What do you say about anyone like that?
Was soll man angesichts einer solchen Katastrophe sagen? Es gibt keine Worte, das hier zu beschreiben. Das ist Massenmord.
There's no words to describe it, other than it's mass murder.
Noch nie haben sie so etwas erlebt, noch nie war es so gefährlich, noch nie mussten so große Gebiete evakuiert werden, noch nie ging es so schnell. Die Australier sind es gewohnt, mit großen Buschbränden umzugehen. Meist sind die Feuer von Menschen verursacht und bisher konnten sie immer auch von den Menschen wieder eingefangen werden. Derzeit aber sind gleich mehrere riesige Brände außer Kontrolle. Die Menschen müssen flüchten, die Helfer sind hilflos. Die Hitzewelle und die Trockenheit fachen die Winde an und die halten die Brände am Laufen. Aber es gibt ja keinen Klimawandel, sagt die Regierung des größten Kohleexporteurs der Welt. In Deutschland ist die Waldbrandsaison vorbei. Wir warten auf den nächsten Hitzesommer und vertreiben uns die Zeit bis dahin mit selbstgelegten Zimmerbränden, Silvesterraketenbeschuss und abgefackelten Zoogebäuden. Offenbar birgt das Leben von Feuer, der Umgang mit dem Schrecken, für uns einige Faszination. Es verselbstständigt sich nur leider recht schnell und lässt sich dann nur noch ungern im Zaum halten. Dann wird das Feuer, dessen Handhabung wir die Herrschaft über die Welt verdanken, zu einem schrecklichen Feind. Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Die Feuer in Australien sind außer Kontrolle längst. Die Feuerwehrleute sind an vielen Stellen ohne jede Chance, die Brände auch nur einzudämmen. Sie konzentrieren sich aufs Retten. Und die Menschen in der Brandregion im Osten des Kontinents verzweifeln. Und weil das beim Überleben nicht hilft, erzählen sie sich Geschichten von den Heldinnen und Helden, die das Feuer bewältigt haben, die durchgekommen sind. Unser Korrespondent Holger Senzel hat ein paar dieser Geschichten gesammelt.
Eine Frau marschiert mit ihrem Pferd in eine Bar. Der Mann hinter der Theke verzieht keine Miene und stellt ein Bier auf den Tresen. Das Pferd leckt das Kondenswasser vom Glas. Die Frau kippt den Inhalt hinunter. Es ist das freundlichste Pferd, das ich kenne, sagt Mark Ethel, Eigentümer des Waterfront Hotels in Maroua im Südosten von New South Wales. Die Gemeinde gehe durch harte Zeiten, Häuser seien niedergebrannt, Nachbarn gestorben. Da sei es doch selbstverständlich, dass man sich gegenseitig helfe. Denn Beck Winter hätte ihr Pferd niemals draußen vor der Tür gelassen. Auf seinem Rücken ist sie vor dem Feuer geflohen. Charma hatte das Leben gerettet.
Sie war unglaublich. Ich bin so stolz auf sie. Ich wusste ja nicht, ob wir direkt ins Feuer hineinreiten. Da war extrem viel Rauch. Ich konnte die Hitze fühlen. Es war erschreckend. Aber ich hatte großes Vertrauen in Charma, dass sie mich sicher da rausbringt. Und das hat sie. Sie ist meine Heldin.
Es sind Geschichten wie diese, die den Menschen Mut machen. Wie die Schlagzeilen vom Kampf der Apfelstadt Bartlow oder auch Schlacht in der Geisterstadt, heute auf den Titelseiten australischer Zeitungen. Die 1200-Einwohner-Gemeinde war geräumt worden, als die Flammenwände sich näherten. Keine Chance, sie zu retten. Doch einige Einwohner blieben, um gemeinsam mit einer Gruppe Firefighter den Bränden zu trotzen. Ein Großteil der Häuser von Bartlow brannte trotzdem nieder, aber irgendwann in der Nacht zog das Feuer sich zurück. Eine Menge Glück, wechselnder Wind vermutlich, aber das spielt keine Rolle. Es ist eine weitere Heldengeschichte von Frauen und Männern, die nicht kapitulieren gegen einen übermächtigen Feind. Der Mensch mit all seiner ausgefeilten Technik scheint hilflos gegen die wütende Natur. Und mancher Klimaaktivist glaubt denn auch, es sei die Rache dieser Natur für jahrzehntelange Misshandlungen.
Holger Senzel, als ARD-Korrespondent eigentlich in Singapur angesiedelt, aber derzeit aus gegebenem Anlass unübersehbar, vom Satellit aus überall zu erkennen, wie eben gehört, in Australien unterwegs. Und von dort mit uns verbunden. Guten Abend nach Sydney.
Ja, guten Morgen. Also wir sind hier 10 Stunden voraus, also ja. Guten Abend nach Hessen.
Sie waren in der Region der Brände unterwegs und Sie sind jetzt in Sydney, auch die größte Stadt Australiens liegt in der Region, in der es brennt. Sind die Brände auch in der Millionenmetropole Sydney zu spüren?
Ja, die sind auf jeden Fall zu spüren, weil es brennt ja quasi hier direkt vor den Toren Sydneys. Das sind große Flammenwände, die direkt bis an die Stadt heranreichen. Also wir spüren den Rauch hier, der die Bronchien reißt. Und wir haben natürlich die Hitze gespürt. Am Wochenende waren es hier 48,9 Grad. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, im Wintermantel in die Sauna zu gehen, dann haben Sie ungefähr ein Gefühl dafür, wie sich das für die Feuerwehrleute anfühlt, die da im Flammenschutzanzug der Hitze auch noch der Feuer gegenüberstehen. Und dann haben Sie eine Ahnung davon, dass Sie wirklich einen knallharten Job machen.
Sie waren auf dem Land, Sie haben sich dort umgeschaut. Was haben Sie dort gesehen?
Menschen, die sehr verzweifelt sind, die sehr hoffnungslos sind, weil die ja nun schon seit Monaten in dieser Situation leben. Sie haben also da eine App auf dem Smartphone, die Fire Near Me App der Regierung, die sagt ihnen, wo gerade die Brände sind. Rot beispielsweise heißt Feuer unter Kontrolle. Und dann ab und zu kriegen sie so eine Meldung, für Flucht zu spät, sicheren Unterschlupf suchen. Und da gucken die also abends auf diese App und sehen, ach Gott, wir können jetzt ruhig schlafen, das Feuer ist weit weg. Und dann wachen sie morgens auf und sehen, um Gottes Willen, das Feuer ist ganz in der Nähe, wir müssen hier sofort abbauen. Und das seit Monaten, also das zerrt an die Nerven. Und diese Feuer, das ist so der Punkt, wenn Sie mit Feuerwehrleuten reden, die kann man nicht mehr löschen. Also der Job der Feuerwehr ist es hier nicht zu löschen, die versuchen die Feuer einzudämmen durch Gräben und durch Feuerschneisen, aber bei solchen Wetterbedingungen wie am Wochenende mit Wind bis zu 100 Stundenkilometern, da springt das Feuer da einfach drüber. Also die Funken fliegen bis zu 12 Kilometer weit. Und entfachen dann neue Feuer. Und insofern, es ist schon ein bisschen apokalyptisch, sich vorzustellen, dass Menschen im 21. Jahrhundert mit all ihrer Technik und all ihrer Intelligenz und ihren Maschinen nichts anderes tun können, als auf Regen zu hoffen.
Nun sind die Brände natürlich nicht nur eine aktuelle Bedrohung für das Leben von Menschen und Tieren und Pflanzen. Viele Tiere, Millionen von Tieren sollen schon verbrannt sein. Brennen tun natürlich die Pflanzen. Die sind auch eine gewaltige Umweltbelastung. Ist das Ausmaß der ökologischen Katastrophe, die sich da gerade abspielt, überhaupt schon erkennbar?
Es ist erkennbar, dass es eine Katastrophe sein wird. Es ist sicherlich nicht die Dimension zu ermessen. Die Rauchwolken und die Aschewolken ziehen ja sogar bis nach Neuseeland. Also die normalerweise schneeweißen Gletscher dort sind braun von der Asche hier aus Australien. Es sind gewaltige Qualmwolken, die über dem Land liegen. Die Leute fahren auch tagsüber mit Licht hier durch die Gegend. Das, was da an Vegetation und an Tierwelt vernichtet wird, es ist eine Fläche so groß wie die Niederlande, die da abgebrannt sind. Und es sind Millionen von Wildtieren, also dieser einmaligen Tiervielfalt Australiens, dort elendig im Feuer umgekommen. Darunter zehntausende Koalas, das Wappentier Australiens. Und Experten sagen schon, naja, ob der Koala hier in Australien noch eine Zukunft hat, das wissen wir im Moment noch nicht.
Nun hat der Premierminister sich in den letzten Tagen Kritik anhören müssen, die er mit der Bemerkung zurückgewiesen hat, dass jetzt nicht die Zeit sei für Ursachenforschung. Ja, so jedenfalls, das haben wir gehört. Das war ein bisschen karg, was wir da gehört haben. War das wirklich so karg?
Ja, es war relativ karg. Kritik anhören ist ja noch freundlich. Also ein Feuerwehrmann hat öffentlich gesagt, der Premierminister sei ein Idiot. Und er hätte keine Ahnung, was hier wirklich passiert. Das eine ist, dass sein Krisenmanagement wirklich, naja, diskussionswürdig ist, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Er war ja auch in Hawaii im Familienurlaub während dieser Brände. Aber das andere ist halt, dass er immer sagt, das hat doch mit Klimawandel nichts zu tun. Mhm. Es hat hier immer schon gebrannt und Buschbrände sind normal. Und das ist natürlich, mittlerweile gibt es auch in diesem Land der meisten Klimaleugner auf der ganzen Welt mehr und mehr Stimmen, die sagen, natürlich gibt es einen Zusammenhang. Und das sagen nicht nur mehr Wissenschaftler, das sagen auch Leute der Praxis, wie Feuerwehrmänner, die sagen, wir sehen es doch. Es wird hier immer heißer, es wird hier immer trockener, es gibt immer mehr Extremwetterlagen. Und selbst die Premierministerin von New South Wales, die hat am Wochenende ihrem Premier indirekt widersprochen, indem sie gesagt hat, also natürlich hat es ja schon Buschfeuer gegeben. Aber in dieser Dimension, wir erleben hier Gemeinden, wo es noch nie Buschfeuer gab, die sind vernichtet worden. Die Geschwindigkeit, die Hitze der Brände, das ist ohne Beispiel, das gab es noch nie.
Das heißt, die Front der Klimaleugner in Australien bröckelt ein wenig, aber der Premierminister gehört dazu.
Also er ist nicht direkt ein Klimaleugner. Er
wird
sagt,
so gehandelt
es könne
international.
Da schon
ne?
Naja, also er bestreitet nicht, dass es einen Klimawechsel gibt. Er sagt, dieser Klimawandel könne schon eine Ursache sein, aber die anderen sagen ja, es ist die Ursache. Und man muss auch sagen, er wird dabei ja unterstützt. Von einer Presse, die größtenteils zum Murdoch-Imperium gehört, da sehen Sie dann Schlagzeilen über diese Buschbrände, wie die Grünen sind schuld. Fragen sich, wie kommt das denn? Naja, die Grünen haben natürlich sich dafür hier erfolgreich eingesetzt, dass naturbelassene Wälder halt belassen werden als Rückzugsort für die Tiere. Und nun argumentiert die Presse so, indem sie sagt, also wenn man diese Wälder abgeholzt hätte und da gebaut hätte, dann hätte es ja nicht brennen können.
Der Hintergrund dürfte bei dem Ganzen die Kohle sein. Man muss dazu wissen, was ich auch erst im Zuge dieser Brandkatastrophen jetzt gelernt habe, dass Australien der größte Kohleexporteur der Welt ist. Die Kohle-Lobby, die Kohleindustrie scheint ziemlich mächtig zu sein. Ist diejenige, die da finanziert im Hintergrund und die dafür sorgt, dass es sehr viele gibt, die sagen, na, der Klimawandel wird es nicht sein?
Also die australische Kohleindustrie und die Politik sind eng verwoben. Sie sehen es auch daran, dass viele Politiker, wenn sie aktiv aus der Politik ausscheiden, als Manager in Führungspositionen in die Kohleindustrie wechseln. Es hängen hier Milliarden Dollar dran, es hängen hier 50.000 Arbeitsplätze dran. Und ohne Kohle wäre Australien, naja, halt ein Agrarstaat mit schöner Landschaft. Und deshalb kann man sagen, dieses Land ist auf Kohle gebaut. Und das wird auch, wenn es nach dem Premierminister gehen soll, so bleiben. Der sagt, ich lasse mir nicht diktieren, auf Kosten der Wirtschaft hier meine Politik zu ändern. Es soll sogar noch mehr Kohle gefördert werden. Inwiefern das realistisch ist, das ist die andere Frage. Weil auf Dauer wird auch der Premierminister die Diskussion über die Folgen des Klimawandels und dass wir da was tun müssen hier, die wird er nicht mehr vermeiden können. Dafür ist das Thema inzwischen zu drängend, weil, also wenn man sich hier umgeht, es ist das Gefühl, hier fackelt das ganze Land ab. Und ja, so dramatisch war es in der Tat noch nie.
Holger Senzel für uns zurzeit in Australien. Vielen Dank. Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt die Geschichte vom Feuer, so wie sie die griechische Mythologie erzählt und wie sie Gustav Schwab nacherzählt hat. Prometheus, einer aus dem Göttergeschlecht der Titanen, hatte Zeus betrogen, indem er Fleisch von einem Opfertier für die Menschen abzweigte, die er beschützte und betreute. Die Strafe folgt natürlich auf dem Fuße.
Zeus versagte den Sterblichen die letzte Gabe, die sie zur vollendeteren Gesittung bedurften: das Feuer. Doch auch dafür wusste Prometheus, der schlaue Sohn des Japetos, Rat. Er nahm den langen Stängel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem vorüberfahrenden Sonnenwagen und setzte so den Stängel in Brand. Mit diesem Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel. In innerster Seele schmerzte es Zeus, den Donnerer, als er den fernhin leuchtenden Glanz des Feuers unter den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, zum Ersatz für des Feuers Gebrauch, das den Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott Hephaistos musste ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen. Athene selbst, die auf Prometheus eifersüchtig ihm Abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang sie mit einer goldenen Binde, die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zulieb kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, musste dem holden Gebilde Sprache verleihen und Aphrodite allen Liebreiz.
Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät, der Tag in HR2 Kultur. In den Wäldern und im Buschland Australiens und in den Siedlungen dort sind inzwischen über 20 Menschen umgekommen und Millionen von Pflanzen und Tieren. Darunter geschätzt auch rund 10.000 Koalas. Das Wappentier Australiens ist ein langsamer Kletterer. Es kann sich nicht durch schnelle Flucht vor den Flammen in Sicherheit bringen. Es gibt aber auch Tiere, die Feuer zum Überleben brauchen. Und auch manche Pflanzen sind auf Feuer angewiesen. Stefan Hübner.
Feuer. So merkwürdig das für Menschen klingen mag, für manche Tiere und Pflanzen gehören Brände einfach zum Leben dazu, bringen sogar neues Leben mit sich. Der australische Feuerprachtkäfer etwa. Er legt seine Eier nur in frisch verbranntes Holz. In normalen Bäumen könnten sich seine Larven gar nicht entwickeln, unter anderem, weil sie das dort reichlich vorhandene Baumharz abtöten würde. Um an geeignete Eierablageplätze zu kommen, hat der Feuerprachtkäfer sogar spezielle Wärmesensoren im Panzer. Mit ihnen kann er Waldbrände auf eine Entfernung von über 60 Kilometer orten. Insgesamt kennt man rund 40 Insektenarten, die wie er auf Feuer angewiesen sind, darunter auch eine einheimische, den schwarzen Kiefernprachtkäfer. Überlebenswichtig ist Feuer auch für manche Tiere, die so an ihre Nahrung kommen, Störche etwa. In Afrika kommen sie zur Zeit der Savannenbrände besonders leicht an Essen. Dann nämlich suchen sie die Feuerfront nach Insekten ab, die der Rauch betäubt hat. Auch manche Greifvögel machen sich Feuer zunutze. Aus dem Flug suchen sie Stellen, an denen es brennt, um dort vor dem Feuer flüchtende Tiere als leichte Beute zu schlagen. Und das geht noch einen Schritt weiter. Australische Schwarzmilane, Keilschwanzwein und Habichtfalken wurden dabei beobachtet, wie sie brennende Zweige im Schnabel trugen. Sie ließen sie nahe trockener Pflanzen wieder fallen, legten so selbst Buschbrände und erbeuteten wieder andere flüchtende Tiere, wahre Feuervögel also. Auch viele Pflanzen haben sich an regelmäßige natürliche Feuer angepasst. Botaniker nennen sie Pyrophyten, Feuerpflanzen. Eine davon ist die Korkeiche aus dem Mittelmeerraum. Sie zählt zu den Pflanzenarten, die gewissermaßen feuerresistent sind. Im Speziellen schützt die besonders widerstandsfähige Korkeichenrinde den Baum vor dem totalen Abbrennen. Deshalb kann sich eine Korkeiche nach einem Brand auch rasch wieder erholen und gewissermaßen zu neuem Leben erblühen. Denn dann treiben neue Äste und Blätter aus der unter der Rinde gelegenen Wachstumsschicht aus. Neben solch widerstandsfähigen Arten gibt es auch Pflanzen, die ohne Feuer gar nicht existieren könnten. Ein Beispiel sind Australiens Grasbäume. Die kommen oft im Unterwuchs von Eukalyptuswäldern vor. Dort wiederum vernichten Buschbrände Pflanzen, die weniger feuerresistent sind als sie und mit den Grasbäumen um Wuchsplätze und Nährstoffe konkurrieren. Und über die mineralreiche Asche der verbrannten konkurrierenden Arten erhalten die Grasbäume selbst neue Nährstoffe. Womit noch die Pflanzen zu nennen wären, die Feuer für die Fortpflanzung brauchen. Zu ihnen gehören zahlreiche Zypressenarten. Wie bei Tannen befinden sich ihre Samen in Zapfen, werden aber erst dann freigegeben, wenn die Elternpflanzen durch Feuer getötet werden. Ja, und der nordamerikanische Küstenmammutbaum wartet sogar regelrecht auf die Flammen. Nur wenn bei einem Feuer heiße Luft nach oben steigt, öffnen sich die Zapfen der Bäume. Die Samen fallen dann auf den aschegedüngten Boden, sinken ein und beginnen zu keimen.
Professor Johann Georg Goldammer, Feuerökologe in Freiburg und Leiter des Global Fire Monitoring Center der Vereinten Nationen, das via Satellit Brandherde weltweit beobachtet. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Offenbar hat sich die Natur, wie eben gehört, haben sich zumindest einige Pflanzen und Tierarten darauf eingestellt, dass es brennt. Sie leben damit zum Teil sogar davon. Ist das Feuer an sich also gar keine ökologische Katastrophe?
Nun, wir haben ja Nachweise über Feuer in der Vegetation, die weit über 400 Millionen Jahre zurückgehen. Das sind übrigens Holzkohlereste, die man in Steinkohleflözen findet. Also Steinkohle sind versunkene Wälder und darin sind auch die versunkenen Spuren von Bränden in diesen Wäldern. Irgendwie hat sich die Erde damit arrangiert über Jahrmillionen und dann ist auch das passiert, was wir in dem Beitrag eben gehört haben, dass sich beispielsweise in Australien, aber auch in anderen Kontinenten sogar gewisse Koexistenzen oder sogar Abhängigkeiten mit Feuer entwickelt haben.
Das heißt, da muss es aber relativ regelmäßig brennen. Ich meine, gut, diese Mammutbäume, von denen in den USA da die Rede war, die werden natürlich steinalt, aber es muss dann doch irgendwann mal wieder brennen, damit die sich fortpflanzen können. Das heißt, die rechnen richtig damit.
Ja, gut, das sind eine Menge von Pflanzenarten oder Pflanzengesellschaften, die tatsächlich das Feuer in einem Wiederkehrintervall benötigen, der aber recht unterschiedlich ist. Beispielsweise die Grassavannen Afrikas, vor allen Dingen die Feuchtsavannen südlich der Sahelzone, vergleichsweise auch in den australischen Savannen oder in den südamerikanischen Savannen, die brennen häufig jedes Jahr oder mindestens in Abstand von 2 bis 3 Jahren. Denn
Sind das dann Blitzschläge oder wodurch werden die entfacht, die Feuer?
Ja, die Natur hat es tatsächlich durch Blitzschlag verursacht. Es waren sozusagen die ganzen Jahrmillionen, bevor der Mensch, die Hominiden in der Lage waren, Feuer selbst ja entweder einzufangen aus der Natur, es zu wahren oder es sogar selbst zu machen. Und das kennen wir gerade aus den Höhlenfunden im südlichen Afrika, wo wir Datierung von Holzkohle haben aus Lagerfeuern in den Höhlen, ja, die man dort gefunden hat. Und die sind 1,3 Millionen Jahre alt. Das heißt, so lange kann die frühe Form des Menschen schon mit dem Feuer umgehen.
Und was hat das Feuer in den Ökosystemen, in denen es relativ regelmäßig brennt, für eine Funktion?
Eine ganz wichtige Funktion ist, dass das Feuer diese Ökosysteme offen hält. Und das ist auch der Grund, warum die Aborigines in Australien oder die Menschen in Afrika in diesen Savannenlandschaften das Feuer immer wieder gelegt haben. Weil ohne das Feuer würden sich viele dieser offenen Baumsavannen in dichtere Waldgebiete entwickeln. Und die sind aus der Sicht der Ureinwohner wenig produktiv und auch sehr gefährlich zu bewohnen. Das heißt, man legte das Feuer, um diese Waldgesellschaften zu öffnen. Da konnte man jagen, man konnte das Wild auch durch das Feuer und nach dem Feuer frisch aufsprießende Gras dann heranlocken. Ja. Mhm. Und was ganz wichtig war, war die Sicherheit. Man konnte die wilden Tiere, sei es Löwen oder was auch immer, oder auch den Feind, die feindlichen Stämme, rechtzeitig sehen. So, der Mensch ist im Grunde genommen in einer offenen Grassavanne, Grasbaumsavanne groß geworden. Da konnte er sich entwickeln.
Heißt das nicht nur in unserem Sinne, sondern auch im Sinne dieser Ökosysteme wäre es durchaus manchmal sinnvoller, es brennen zu lassen, als einen Waldbrand zum Beispiel zu bekämpfen?
Ja, das wird ja auch von Fachleuten in vielen Regionen so gehandhabt. Und da können wir durchaus erstmal bei Australien bleiben. Die alten Feuerpraktiken der Aborigines, die quasi jährlich oder alle 2-3 Jahre ihren Busch oder ihre offene Waldlandschaft angezündet haben, die dienen dazu, dass zu Beginn der Feuersaison, dann wenn es noch nicht so ganz so trocken war, ja, und die Feuer in einer moderaten Intensität brannten, die eben tatsächlich diesen Effekt hatten, dass sie den Wald oder das Buschland aufräumten, entlastet haben von dem dürren, brennbaren Material, dass man eben leichter an die Wildtiere herankam. Und das hatte natürlich auch zur Folge, dass diese Feuer in der frühen Trockenzeit, die brannten, wie gesagt, kontrollierbar, die waren überschaubar und sie verhinderten, dass es in der späten Trockenzeit, unter Bedingungen, wie sie jetzt zum Beispiel herrschen, dann die Feuer quasi unkontrollierbar sind. Und das haben unsere Altvorderen schon gewusst.
Nämlich wollte ich gerade sagen, das war doch bei uns auch so. Also früher wurde doch sehr oft auch in der Landwirtschaft hier bei uns kontrolliert gebrannt. Das ist jetzt verboten.
Ja, da müssen wir aber sehr, sehr sorgfältig unterscheiden. Wir haben tatsächlich viele Formen der Brandkultur hier bei uns in Mitteleuropa, bei uns in Deutschland beispielsweise, bis ins letzte Jahrhundert gehabt. Dazu zählten verschiedene Formen des Brandwaldfeldbaus, so hat man das genannt. Das gab es in den Mittelgebirgen zwischen Schwarzwald und dem Siegerland. Da wurde das Feuer eingesetzt, um den Wald einmal nach dem Abtrieb des Waldes und der Nutzung des Holzes die verbliebenen Reste, die man nicht nutzen konnte, zu verbrennen. Und das war dann das Düngemittel und Startkapital für 2 bis 3 Jahre Landwirtschaft und auch Weidewirtschaft, bis dann die Forstbehörden wieder die Landwirte aus dem Wald rausgenommen haben. Dann konnte sich der Wald regenerieren und wieder in einem Rhythmus von etwa 20 bis 30 Jahren in der sogenannten Niederwaldform aufwachsen, bis er in den nächsten Nutzungszyklus kam. Das landwirtschaftliche Brennen allerdings, so wie wir das in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hier in Deutschland hatten, wo man also die Felder oder die Ackerreine und die Wiesen gebrannt hat. Früher nannte man das Flemmen. Mhm. Das war sehr problematisch, weil das genau zu einer Zeit passierte, wo die Landwirtschaft immer mehr mechanisiert wurde, wo Pestizide, Düngemittel eingesetzt wurden und wo jetzt eigentlich diese Ackerreine, diese Wegeböschungen, da wo ganz viel verschiedene Arten sich zurückziehen konnten, wenn die dann auch noch abgebrannt wurden, das war dann problematisch und wir kennen das ja heute aus dieser ganzen Diskussion mit dem Insektensterben. Daher Bundesnaturschutzgesetz 1976, Brennverbot, und seitdem hält man sich auch im Prinzip daran, mit einigen Ausnahmen.
Aber der Naturschutz flemmt manchmal noch, oder?
So ist es. Wir nennen das aber nicht Flemmen, weil sozusagen dieser Begriff behaftet ist mit diesem unkontrollierten und unsachgemäßen, sondern wir nennen das hier eingedeutscht kontrolliertes Brennen. Und da ist es ganz interessant, dass wir das nicht nur in diesen Heidegesellschaften wie Lüneburger Heide oder in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland in diesen kontinentalen Heiden machen, um diesen Offenlandcharakter zu bewahren und die Heidevegetation zu fördern. Es gibt auch in Hessen einige Standorte, die im Grunde genommen lange Zeit durch Feuer bewirtschaftet wurden und eine ganz eigenartige Vegetation und Insektenwelt hatten, beispielsweise das Naturschutzgebiet am Möhneburg.
Und da wird ab und zu gebrannt. Wenn wir mal nochmal.
Wurde gebrannt. Das ging bis in die 60er Jahre. Ich selbst habe dort gewohnt und habe gesehen, wie der Bürgermeister im späten Winter, Anfang des Frühjahrs zum Streichholz gegriffen hat und die Hänge abgebrannt hat. Und das hatte zur Folge, dass dieses Naturschutzgebiet am Möhneburg, es hatte ja schon einen Schutzstatus, ja, dass das eben frei war von Verbuschung, frei war von Bäumen und daher sehr vielen Insektenarten, die auch durch den Wind auf die Amöhneburg getrieben wurden, einen Lebensraum gab. Und das änderte sich dramatisch nach Beginn des Brennverbotes, sodass die Amöhneburg praktisch zugewachsen ist durch Verbuschung. Und da wird eben heute jetzt hilfsweise durch kontrollierte Beweidung, durch Ziegen und Schafe, ein ähnlicher Effekt der Freihaltung erzielt. Aber früher hat man das mit Feuer gemacht.
Wenn wir nochmal nach Australien schauen, kurz zum Schluss. Nicht nur der Ministerpräsident sagt, dass es dort schon immer Buschfeuer gab, die Statistik sagt das ja auch. Also sind die australischen Ökosysteme auf das Feuer eingestellt und ist das Ganze am Ende gar keine langanhaltende Katastrophe oder ist es dieses Mal doch etwas anderes als früher?
Es ist tatsächlich anders. Die Flächen sagen nicht so furchtbar viel aus. Es mag dann, wir sind ja jetzt bei knapp 6 Millionen Hektar Brandflächen in Australien und bis zum Ende der Feuersaison, also bis Februar und März, werden sicher noch viele Hektar an Brandfläche dazukommen. Alte Aufzeichnungen aus 1851 zeigen 5 Millionen Hektar im Bundesstaat New South Wales alleine. 74, 75 in dem Südsommer brannten 4,5 Millionen Hektar. Nichts Ungewöhnliches. Was jetzt aber doch etwas anders ist, ist, dass diese Feuer im Grunde genommen befeuert durch die extreme Trockenzeit und durch die extremen Temperaturen sehr viel heißer brennen. Mhm. Wir haben da im Angelsächsischen so einen Fachbegriff, der nennt sich Fire Severity. Das ist sozusagen die Schwere der Auswirkung des Feuers. Und da werden doch Pflanzen und Tierarten betroffen, die normalerweise mit dem Feuer ganz gut existieren konnten oder ausweichen konnten. Ja. Und bei diesen Feuerstürmen, die eben auch ganz schwer zu bekämpfen sind, wie wir ja in dem Beitrag gehört hatten, da entwickeln sich jetzt Folgen, die dann kombiniert mit den zu erwartenden weiteren trockenen Sommern und der weiteren Erwärmung des Kontinents dazu führen können, dass die Vegetation sich ändern wird und am Schluss in vielen Bereichen statt dieser Eukalyptuswälder nur noch praktisch Grassavannen und Steppen übrig bleiben.
Professor Johann Georg Goldammer, Feuerökologe aus Freiburg. Recht herzlichen Dank. Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der Geschichte von Prometheus, der den Göttern das Feuer entwendete, um es den Menschen zu bringen, und den Folgen dieser Tat.
Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel geschaffen. Er nannte das Mägdlein Pandora, das heißt die Allbeschenkte. Denn jeder der Unsterblichen hatte ihr irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben. Darauf führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern Lust wandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimetheus, dem argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen. Vergebens hatte diesen der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Herrscher anzunehmen, damit dem Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden. Epimetheus, dieses Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei vom Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit.
Und jetzt wollen wir mal absehen vom göttlichen Prometheus und dem erzürnten Zeus und der Büchse der Pandora und mal schauen, wie das wirklich war mit dem Feuer und uns. Jan-Luca Künzberg.
Die alten Griechen glaubten, Prometheus hätte den Menschen das Feuer gebracht. Das hat die Wissenschaft mittlerweile widerlegt. Die Steinzeitmenschen nutzten natürliche Wildbrände für ihre ersten Erfahrungen mit dem Feuer, indem sie es am Leben hielten und etwa darauf kochten. Das Feuer zu entdecken und es zu beherrschen gilt als wichtiger Teil der Menschwerdung. Bereits vor mehreren Hunderttausenden von Jahren nutzten unsere Ahnen das Feuer. Es brachte ihnen Wärme und Licht. Es revolutionierte, wie wir unser Essen zubereiten und es zu uns nehmen. Denn der Mensch kann Gegartes besser verdauen. Und das Mehr an Energie, das er dadurch bekam, ermöglichte es, dem Gehirn zu wachsen. Als der Mensch lernte, selbst Feuer zu machen, zündelte er mit Schwefelkies und Feuerstein. Das war vor etwa 32.000 Jahren. Die zerstörerischen Feuer der Urzeit oder die stete Gefahr von Katastrophen wie unkontrollierbaren Bränden nach Blitzeinschlägen machte sich der Mensch also untertan. Er nutzte das Feuer als Kulturtechnik. Er konnte Ton und Lehm härten und daraus Gefäße und später Häuser bauen. Der technologische Fortschritt aber räumte alle konstruktiven Möglichkeiten, Feuer zu verwenden, wieder beiseite. Feuer wird jetzt in tödlichen Schusswaffen genutzt und Licht kommt heute aus der Steckdose. Geheizt wird mit Gas und der moderne Koch kocht mit Induktion. Höchstens um das Grillen machte der Fortschritt einen Bogen. Abgesehen davon, dass man einen E-Grill mangels Stromversorgung nicht mit in den Park nehmen kann, stehen im Sommer vor allem Männer begeistert an der künstlichen Feuerstelle, als entdeckten sie beim Zündeln irgendeinen steinzeitlichen Wesenszug in sich wieder. Wer schon mal an seiner Grillschürze nach deren Einsatz gerochen hat, weiß, dass das nicht gut für die Atmosphäre sein kann. Vielleicht beendet die Klimakrise ja die Kultur des Barbecue. Denn auch die Gase in Gasgrills, wie sie in Australien üblich sind, sind nicht besonders nachhaltig. Und überhaupt, Karnivorie ist erst recht Klimasünde. Da muss die Frage erlaubt sein, war es überhaupt gut, dass wir uns das Feuer untertan machten? Oder hat Zeus geahnt, dass wir uns damit bloß über kurz oder lang das Klima versauen?
Auch wenn uns die Kulturtechnik des Umgangs mit dem Feuer immer mal wieder aus der Hand gleitet und es brennt, wo es das nicht sollte, wir können es nicht lassen zu zündeln. Bei vielen Gelegenheiten werden Feuer entfacht oder wenigstens Lichter entzündet. Zur Wintersonnenwende lassen wir es leuchten und zum Jahreswechsel dann richtig krachen. Und wo gezündelt wird, da brennt es dann gerne auch mal.
Kopfhörer auf den Ohren, ein Mikrofon vor dem Mund, vor den Köpfen hell erleuchtete Computerbildschirme. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle Offenbach arbeiteten konzentriert in der Silvesternacht. Ständig klingelte hier das Telefon.
Es brennt der Balkon, alles klar, wir kommen, gell? Ja, okay. Ja, tschüss.
Können Sie nicht erkennen, okay. Wo brennt das Fahrzeug?
Also brennt nochmal ein Kleidercontainer neben dem, der schon mal brennt da, ja?
Jedes Jahr an Silvester nehmen gegen Mitternacht die Einsätze zu. Dann gelte es vor allem, brennende Balkone, Mülltonnen, aber auch Brände in Häusern zu löschen, erklärt Harald Popp. Er leitet den Landesfeuerwehrverband Hessen. Für die Silvesternacht 2019 zieht er für sich eine ernüchternde Bilanz.
Wir haben, ich sag mal, spürbar mehr Einsätze gehabt. Und auch der Respekt gegenüber den Einsatzkräften ist mal wieder dieses Jahr noch weiter gesunken. Also es gibt ja da auch Beispiele, wo, ich sag mal, alkoholisierte Partygäste die Einsatzkräfte behindert haben bei ihrer Arbeit. Man stellt auch fest, dass Schaulustige da in der Nacht noch viel mehr die Einsätze behindern, sprich Gaffer-Problematik, die ist da auch noch ausgeprägter.
In der größten hessischen Stadt Frankfurt zum Beispiel musste die Feuerwehr insgesamt 174 Mal ausrücken. Im vergangenen Jahr waren es 132 Mal. Am Neujahrsabend berichtet die Hessenschau.
In Frankfurt-Rödelheim wurden Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen. In der Nacht hatten sich etwa 60 Randalierer zusammengetan. Aus Mülltonnen und Sperrmüll hatte die Gruppe eine Barrikade gebaut und angezündet. Von dort aus wurden Polizei und Feuerwehr gezielt mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen. Eine Polizistin wurde verletzt.
Lager, höre auf, sonst
In Offenbach blieb es in dieser Nacht bei Routineeinsätzen, erklärt Alexander Seifen von der Berufsfeuerwehr Offenbach. Er steht vor einem geschmolzenen Haufen grünem Plastik.
2 Mülltonnen gebrannt. Ganz entspannt. Also Routineaufgaben für uns.
Für die Anwohnerin war dieser Anblick alles andere als gewohnt.
Scheinbar eine Rakete gegen den Roller angeknallt. Und dann hat es halt irgendwie die Mülltonne getroffen. Und dann fing es gemütlich an, Feuer zu geben. Und holpriger Start ins neue Jahr.
Eine unruhige Nacht hatten auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kassel. Sie mussten parallel 5 Gebäudebrände löschen, darunter auch ein Dachstuhlbrand und der Brand eines Treppenhauses. Im Schwalm-Eder-Kreis mussten die Einsatzkräfte einen brennenden landwirtschaftlichen Betrieb löschen. Und in Bebra geriet ein Haus in Brand, nachdem der Bewohner eine Feuerwerksrakete in der Wohnung gezündet hatte.
Anna Vogel hat für uns die Silvesternacht bei der Feuerwehr verbracht. Professor Reinhard Ries vom Hause aus Architekt, ehemaliger Chef der Frankfurter Feuerwehr und heute Universitätslehrer für Brandschutz an der Hochschule Frankfurt und der Technischen Universität Darmstadt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
An Silvester wurden gezielt Feuerwerksraketen auf Menschengruppen abgeschossen. Es wurde mit Raketen in offene Wohnungsfenster gezielt. Es wurden Feuerwehrleute und Polizisten, wie eben gehört, angegriffen. Was ist da los? Macht uns das Feuer zu Feuerteufeln, der Knaller in der Hand irgendwie zum unverwundbaren Superman oder was denken sich die Leute?
Tja, ich denke, das ist leider ein Zeitgeist zur Zeit, der sehr ungewöhnlich wird. Man muss von vornherein aber sagen, dass die große Masse ja nach wie vor vernünftig mit Feuerwerk umgeht. Aber es ist leider so, dass wir deutlich registrieren müssen, dass eine Gruppe von Jugendlichen, ich denke so in dem Alter zwischen 15 bis 30 Jahre doch vermehrt in diesen Aktionen beteiligt ist.
Also Jugendliche und mit 30 Jahren, das müssten eigentlich schon vernünftige Erwachsene sein, oder?
Sollte man meinen, aber wir haben leider die Erfahrung, dass gerade dort in Verbindung mit Alkohol dann doch Aggressionen frei werden und vielleicht auch Wichtigtuerei, die dann zu sowas führt, leider.
Würden Sie das in die gesamtgesellschaftliche Verrohung einordnen, also mehr Hass im Internet aus der vermeintlichen Anonymität dort und vielleicht mehr tätliche Angriffe auf der Straße aus einer scheinbar anonymen Gruppe heraus?
Also für mich fühlt sich das insgesamt so an, dass dieses Klientel, die das tut, das am Silvester freien Lauf lässt, das aber auch im täglichen Leben hier und da tut, sei es Raserei auf der Autobahn, sei es Wichtigtuerei in Gaststätten oder eben gegenüber Gleichaltrigen oder eben auch tatsächlich Aggression gegenüber der Bevölkerung insgesamt. Also das scheint irgendwo insgesamt, das Phänomen scheint zusammenzuhängen aus meiner Sicht.
Sie mussten in Ihrer Zeit als Frankfurter Brandschutzdirektor Sicherheitszonen einrichten, in denen kein Feuerwerk mehr abgebrannt werden darf, weil das damals wohl angefangen hat in Ihrer Zeit, was heute scheinbar üblich geworden ist, nämlich dass man mit Feuerwerksraketen auf Menschen gezielt hat. Das heißt, den Trend gibt es zwar schon eine ganze Weile, aber es heißt auch, früher gab es das offenbar nicht. Stimmt das?
Früher gab es das eigentlich nicht. Natürlich gab es den einen oder anderen, der mit Feuerwerkskörpern falsch umgegangen ist. Dann war es aber meist so, dass die sich selbst verletzt haben oder dass Kinder unbeaufsichtigt dann eben Verletzungen hatten. Das gibt es zwar heute auch noch, aber das ist eine gleichbleibende Tendenz, während dieses, was wir jetzt gerade besprochen haben, definitiv zugenommen hat. Und es wurde sogar in Frankfurt so weit, dass wir vereinbart haben mit der Politik, dass schlichtweg am Mainufer um die Menschen, die dort dem Feuerwerk zuschauen wollen, die Masse nach wie vor ist sehr friedliebend und möchte das eigentlich genießen, dass wir die schützen müssen.
Also dass dort direkt nicht geknallt werden darf, heißt das.
So ist es, ja.
Und die Leute halten sich da auch dran. Ich wohne in der Nähe eines Krankenhauses, da wurde auch nicht geknallt, ob es ja auch verboten ist. Aber wird bei dem ganzen Geknalle und Geballer an Silvester vielleicht auch die Gefahr unterschätzt? Sie unterrichten ja Brandschutz, aber auch ein noch so guter Brandschutz heißt ja nicht, dass Gebäude nicht in Brand geraten können. Unterschätzen wir Feuer, weil wir das scheinbar in der Hand haben?
Ja, das tun wir auf jeden Fall. Also das ist auch im täglichen Leben zu erfahren, ob man Brandschutz bespricht mit Dritten, mit Laien oder Ähnlichen. Das Thema Feuer ist immer etwas, was unterdrückt wird und wo man auch überhaupt kein Gefühl für hat. Man ist massiv erschrocken, wenn es dann passiert ist. Das kennen wir sehr gut aus Brandfällen. Die Leute sind dann völlig geschockt und sagen, das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass sowas passieren kann. Aber da gilt schon das Prinzip, Heiliger St. Florian schützt mein Haus, zünd andere an, mir wird schon nichts passieren. Und ich glaube, auf dieser Basis engagieren viele mit Feuer Und das ist das Verhängnis, was dann eben dann eintritt.
Sie meinen also, das sei eine gute Verdrängungsarbeit, die wir da leisten. Wir wollen es lieber nicht so genau wissen, wie es mit dem Feuer ist?
Da bin ich überzeugt. Ne? Wer macht das schon gerne? Wie manche andere Dinge auch. Man sieht gerne den Spaß an der Sache und sieht auch den Nutzen für sich in dem Moment, aber ist sich der Risiken teilweise nicht bewusst.
Es gibt ja immer mal wieder auch ganz schöne Feuerspielsachen, die dennoch brandgefährlich sind. Haben wir jetzt gesehen an Silvester, zum Beispiel die aus China kommenden sogenannten Himmelslaternen. Das sind einfach ganz leichte Lampions, die durch Kerzenwärme aufsteigen. Die haben aber in Krefeld das Affenhaus in Brand gesetzt. Das heißt, es kommen doch immer wieder neue Entwicklungen auf den Markt. Gut, die Dinger sind inzwischen verboten, aber das wussten die Frauen, die sie da im Internet gekauft haben, offenbar nicht.
Ja, das ist genau das Thema. Es gibt Dinge auf dem Markt, die sehen schön aus und die machen unheimlich Spaß, wie eine fliegende Drohne ja auch, von denen niemand geahnt hatte, welche Gefahren davon ausgehen können auch. Und bei den Himmelslaternen war es ähnlich, deswegen hatten wir im Deutschen Feuerwehrverband schon rechtzeitig gesagt, wir warnen vor dieser Gefahr, denn das ist ein unkontrolliertes Feuer, das durch die Luft fliegt und kann nicht mehr abgeschätzt werden, wo es landet. Und daher sind diese Himmelslaternen auch nach wie vor etwas Kritisches. Muss ich leider so sagen. Und jeder muss sich bewusst sein, wenn er so ein Ding in den Himmel schickt, dass er damit andere gefährdet.
Professor Reinhard Ries, der ehemalige Chef der Frankfurter Feuerwehr und heute Professor für Brandschutz an der TU Darmstadt und in Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät. Der Tag in HR2 Kultur. Und weiter geht es mit der Geschichte von Prometheus, der für die Menschen das Feuer stahl und damit so manches Übel über uns brachte.
Das Weib aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei Epimetheus angekommen, schlug sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit Blitzesschnelle über die Erde. Ein einziges Gut war zuunterst in dem Fasse verborgen, die Hoffnung. Aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe sie herausflattern konnte, und verschloss sie für immer in dem Gefäß. Das Elend füllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben. Eine Schar von Fiebern hielt die Erde belagert. Und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt.
Und Prometheus selbst wurde auch bestraft, wie wir natürlich wissen. Er wurde gefesselt an einen Felsen und es kam jeden Tag ein Adler zu ihm, um ihm seine Leber aus dem Leib zu fressen. Drei Frauen haben sich in Krefeld bei der Polizei gemeldet, eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Töchter. Wir waren es, haben sie gesagt, wir haben die Himmelslaternen, von denen wir eben schon gesprochen haben, diese schönen fliegenden Lampions gestartet, die dann das Affenhaus in Brand gesetzt haben in der Silvesternacht. Wahrscheinlich waren sie es. Benjamin Saturi berichtet aus Krefeld, wo der Ermittlungsleiter der Polizei, Gerd Hoffmann, erst einmal den Täterinnen seine Anerkennung ausspricht.
Die Personen wollten die Laterne mit guten Wünschen starten, haben aber natürlich nicht im Entferntesten daran gedacht, was hier dadurch passieren könnte. Und ich muss dazu sagen, ich finde es sehr couragiert, sich dann bei der Polizei zu melden und zu sagen, ja, ich glaube, wir sind dafür verantwortlich. Das finde ich hoch anständig und hat meinen Respekt.
Es tue den Frauen unendlich leid, sagte Hoppmann weiter. Er verwies auch darauf, dass zusätzliche Faktoren die Brandentstehung vielleicht begünstigt haben, zum Beispiel Laub auf dem Dach des Affenhauses. So oder so wartet auf die drei Frauen nun ein Ermittlungsverfahren, sagt Jens Frobel von der Krefelder Staatsanwaltschaft.
Gegen die drei Frauen wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Gesetz sieht dafür Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor. Was am Ende dabei rauskommen muss, wenn es zur Anklage kommt, ein unabhängiges Gericht entscheiden.
Der Haupteingang des Zoos ist unterdessen zur Trauerstätte geworden. Kinder brachten selbstgemalte Bilder und Affenkuscheltiere. Für viele Menschen aus der Region ist der Krefelder Zoo ein beliebtes Ausflugsziel schon seit den Kindheitstagen. Bei einigen kullerten die Tränen.
Wir haben noch frei und ich habe gesagt, manchmal kann man damit so ein bisschen besser vielleicht umgehen, wenn man zu dem Ort halt vielleicht mal kommt.
Ich finde das halt schrecklich, wenn Tiere sterben.
Die Kinder haben ihre gemalten Werke halt abgelegt und sie wollten halt einmal noch gedenken an die Affen. Ne? Und das ist das Mindeste, was man tun kann.
Bei dem Brand war das komplette Affenhaus im Krefelder Zoo ausgebrannt. Über 30 Tiere starben, darunter unter anderem der mit 48 Jahren älteste Zuchtgorilla in Europa, Orang-Utans und ein Schimpanse. Nach wie vor stehe die Belegschaft unter Schock, erzählt Petra Schwinn vom Zoo. Das Mitgefühl der Menschen habe sie aber berührt und es gebe auch einen Blick nach vorn.
Auch wenn wir im Krefelder Zoo noch unter dem Schock der derzeitigen Ereignisse stehen, wird die Menschenaffenhaltung in jedem Fall fortgesetzt werden. Das ist etwas, was für uns außer Frage steht.
Wie genau das passieren soll, ist noch völlig unklar. Auf jeden Fall müsste ein neues Affenhaus gebaut werden. Das alte aus den 1970er Jahren ist komplett zerstört.
Der Silvesterbrand im Krefelder Affenhaus, eine unbeabsichtigte Katastrophe, keine Brandstiftung. Aber was ist eigentlich mit all denen, die mit Feuer spielen, um vielleicht Macht auszuüben? Was ist mit den Brandstiftern? Professor Stefan Röpke, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Genau das möchten wir jetzt von Ihnen gerne erfahren, was Menschen dazu bringt, Feuer zu legen. Sie leiten den Bereich Persönlichkeitsstörungen in der Klinik. Sind Brandstifter gestörte Menschen unter Umständen?
Teilweise. Also es ist zumindest häufiger bei Menschen, die vor allem aus kriminellen Gründen Brand legen, dass da psychische Erkrankungen eine Rolle spielen. Generell muss man sagen, dass das was ist, was uns Menschen fasziniert. Wir haben seit Kindheit ein großes Interesse an Feuern. Mhm. Deshalb sehen wir vor allem auch so bei Kindern, dass die sehr interessiert an Feuer sind, Feuer legen und sich mit Feuer beschäftigen.
Also da gibt es ja nutzlose Kinderreime. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Und die Geschichte bei Wilhelm Busch vom Paulinchen, das sich selbst verbrennt. Kinder sind fasziniert vom Feuer, vielleicht die Erwachsenen auch. Jugendliche legen gerne Brände, das gehört irgendwie zur menschlichen Geschichte. Was ist das Faszinosum am Feuer? Was zieht uns da an?
Ja, das eine ist, dass uns das irgendwie genuin interessiert, wo ich auch keine richtige Antwort drauf habe, warum wir dieses Interesse haben. Das ist einfach da, wir kommen so auf die Welt. Und die meisten lernen aber dann, wenn sie die Kindheit durchgehen, dass sie verantwortungsvoll mit Feuer umgehen. Und das ist nur ein kleiner Teil von Menschen, die das dann später nicht verantwortungsvoll machen.
Naja, unsere Geschichte hat natürlich, die Eroberung der Welt hat mit dem Feuer viel zu tun. Insofern ist das wahrscheinlich inzwischen in unsere Gene eingegraben, dieses Faszinosum. Aber kann das auch sein, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass es beim Feuerlegen auch um Macht geht? Wenn man damit etwas in Flammen aufgehen lässt, ist man noch der Herr über das Feuer.
Ja, also man muss immer gucken, was ist das Motiv. Feuer legen an sich ist eine schöne Sache. Viele Menschen machen zu Silvester oder zu Ostern Feuer. Das ist irgendwas, was wir sehr auch genießen können, zu Hause im Kamin. Das ist völlig normal und dabei können natürlich auch Unfälle passieren. Das hat aber ja nichts mit kriminellem Feuerlegen zu tun. Wenn wir uns das kriminelle Feuerlegen angucken, dann sind das vorwiegend junge Männer, die das machen, Frauen seltener. Interessanterweise legen, wenn Frauen Feuer legen, die Frauen eher das Feuer im eigenen Haus oder bei engen Bekannten, Verwandten, Ex-Partnern und so, während die Männer eher auch das wirklich teilweise als wie eine Waffe einsetzen und Menschen mit Feuer halt auch bedrohen können. Was wir wissen ist, dass das doch ein deutlich gesteigerter Teil der Menschen psychische Probleme haben. Ziemlich oben auf der Liste sind Abhängigkeitserkrankungen, Alkoholabhängigkeit. Wir wissen auch oft, dass Feuer gelegt wird, also als kriminelles Feuerlegen von Menschen, die unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Wir wissen aber auch, dass andere Krankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie, Intelligenzminderung spielt da auch mit eine Rolle und auch Persönlichkeitsstörungen. Da wissen wir es von der antisozialen Persönlichkeitsstörung, Menschen, die generell mit einem Konflikt ständig in Konflikt geraten, aber auch von der Borderline-Störung wissen wir das. Das ist dann im Rahmen so von impulsiven Verhaltensweisen, wo nicht nachgedacht wird, sondern impulsiv Handlungen ausgeführt werden.
Und diese Menschen gefährden dann auch sich, so wie das Paulinchen bei Wilhelm Busch?
Die können auch sich gefährden. Also zum Beispiel wissen wir auch, dass Suizidalität damit assoziiert ist bei Menschen, die Feuer legen, oft auch als Reaktion auf ein Feuer dann selber mit Suizidgedanken oder auch suizidalen Handlungen reagieren. Wir wissen, dass viele Menschen, die zum Feuerlegen neigen, häufiger Suizidgedanken und Versuche haben. Aber es ist jetzt nicht die primäre Intention, sich selbst zu gefährden. Im Wesentlichen geht es entweder wirklich kriminell gegen andere oder eine impulsive Handlung, wo man seine Folgen von seinem Verhalten gar nicht abschätzt.
Weil Sie vorhin gesagt haben, vor allem junge Männer benutzen das Feuer auch wie eine Waffe. Das heißt, fehlt es da vielleicht an Empathie? Ist da ein Mangel? Kann der Brandstifter sich nicht vorstellen, welches Leid und welchen Schmerz er auslöst? Oder will er genau das?
Also bei einigen der genannten Erkrankungen ist das so, ne, dass zum Beispiel bei der antisozialen Persönlichkeit, da fehlt einfach Empathie und Mitgefühl. Bei anderen Erkrankungen kann man oft die Folgen nicht abschätzen. Ne? Da ist es eher dieses Impulsive und die fehlende Einschätzung von dem, was das für Konsequenzen hat, wie zum Beispiel auch bei der Intelligenzminderung oder auch in Fällen von Schizophrenie.
Aber wäre das dann quasi unbeabsichtigtes Feuerlegen oder ist das ein Spiel mit dem Feuer? Geht da das Faszinosum, das wir vorhin gerade hatten, mit uns durch?
Also das war jetzt wirklich für dieses kriminelle Feuerlegen. Ne? Generell ja. Dieses Faszinosum haben wir ja alle. Das ist was wir als Menschen miteinander teilen. Dieses kriminelle Feuerlegen, das ist halt, wie gesagt, auch assoziiert mit diesen Erkrankungen und das ist wirklich eine Handlung mit dem Ziel, andere zu gefährden. Man hat vielleicht nicht die gute Einschätzung, was das alles für Gesamtkonsequenzen hat. Ne? Wenn ich eine Wohnung anzünde und das ganze Haus brennt und ich will mich nur bei meinem Ex-Partner revanchieren und denke, dass ich dessen Wohnung zerstöre und gar nicht dran denke, dass in den ganzen anderen Wohnungen ja auch noch Menschen sind. Also das ist eher diese Art von Einschränkungen im Denken, die da vorliegen kann.
Und da lässt sich etwas therapieren, weil Sie sind ja der Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Lässt sich da was therapieren, wenn jemand zum Brandstifter geworden ist?
Also erstmal muss der Wunsch desjenigen da sein oder derjenigen, dass da Hilfe gesucht wird. Und deshalb hängt es sehr davon ab, was so die Motivation dahinter ist. Ne? Wenn es eher so eine kriminelle Motivation ist, dann ist natürlich wenig Interesse an der Therapie. Wenn es eine eher impulsive Reaktion ist, deren Folge man gar nicht eingeschätzt hat, dann sehen wir schon, dass Menschen das auch als Problem haben, mit dem sie zu uns kommen und Hilfe in Anspruch nehmen.
Es gibt aber doch auch tatsächlich Pyromanen, also Menschen, die tatsächlich so veranlagt sind, dass sie das Feuer nicht lassen können. Was ist mit denen?
Genau, das ist ja eine psychische Erkrankung. Ne? Menschen, die eine Faszination für Feuer haben, die sich mit Feuer beschäftigen, die immer wieder Feuer entfachen. Da geht es nicht um kriminelle Handlung und um Rache, sondern da geht es um die Faszination am Feuer. Die Menschen, wenn sie ein Feuer legen, haben auch Erregung dabei. Also es ist auch für sie was ganz Besonderes. Das ist eine sehr, sehr seltene Diagnose. Also wir sehen das in der Klinik fast gar nicht. Kommt auch ganz, ganz selten vor. Man weiß gar nicht genau, wie viele Menschen haben das eigentlich. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass das nicht die Menschen sind, die man für die kriminelle Feuerlegen en gros verantwortlich machen kann. Also nur ganz wenige der kriminellen Feuerleger haben die Diagnose einer Pyromanie. Ist eine sehr seltene Erkrankung, kann aber auch die Ursache für ein Feuerlegen sein.
Professor Stefan Röpke, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin. Vielen Dank. Faszination und Furor, wenn unser Feuer außer Kontrolle gerät. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie uns nochmal nachhören wollen. Bis dahin, dann finden Sie uns natürlich in der ARD-Audio-App oder bei hr2.de. Tschüss.